Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, ihr seid gekommen, Sie sind gekommen, Sie sind zugeschaltet jetzt über das Internet mit Sorgen und Problemen. Unsere Sorgen haben ganz unterschiedliche Gesichter. Bei dem einen ist es die Gesundheit, bei dem anderen ist es eine Beziehung, die nicht richtig läuft. Bei einem dritten sind es irgendwelche finanziellen Dinge, sei es, dass er zu viel Geld hat und nicht weiß, wie er es anlegen soll, oder dass er zu wenig hat und nicht richtig über die Runden kommt. Bei wiederum jemand anderen ist es irgendwie, dass er das Problem hat, dass er nicht richtig angenommen wird von Menschen. Bei manchem ist das ganz intensiv im Moment, dieses Problem, bei anderen ist das nur so ganz klein. Bei dem einen macht man sich Gedanken um einen anderen lieben Menschen halt. Also egal, wer wir sind, woher wir kommen, aber eins ist ganz sicher, das ein oder andere Problem haben Sie in Ihrem Rucksack heute mitgebracht. Die ein oder andere Sorge ist bei Ihnen, wenn Sie nach vorne gucken, schauen in die Zukunft, ins nächste Jahr, ins nächste Jahrzehnt. Da gibt es Sorgen bei Ihnen. Da gibt es Ängste über das, was werden wird. Und genau in diese Situation spricht der Herr jetzt dieses Wort, was Sie, was du hören darfst für euer, für dein Leben. Wir wollen hören auf Worte aus der Bergpredigt, Matthäus 6, die Verse 28 bis 33. Jesus sagt da: Warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Felde an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Felde so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr tun für euch, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nachdem alle trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, wir wollen dir von Herzen Dank sagen für diese wunderbaren, trostmachenden und neu ausrichtenden Worte, die du sprichst. Danke, dass du uns diese Worte aus der Bergpredigt jetzt gibst, für diesen Predigttext, für unser Leben. Und wir wollen dich bitten, dass du aus dieser Predigt in unser Leben, in unsere Sorgen hinein redest und dass wir das verstehen und annehmen können, was du uns zu sagen hast. Dieses Wunder, dass wir deine Stimme vernehmen, das wird aber nur dann gelingen können, Herr, wenn du selber durch deinen guten Heiligen Geist diese Predigt segnest. Und so wollen wir dich alle miteinander bitten, Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Ich habe diese Predigt überschrieben vom Sorgen machen und Sorgen loswerden. Und drei Punkte dazu. Erster Punkt, der unerlöste Blick auf die Probleme des Sorgen. Das zweite, der erlöste Blick auf die Probleme des Glauben. Und drittens, das veränderte Denken vom Sorgen zum Glauben. Der erste Punkt, der unerlöste Blick auf die Probleme des Sorgen. Liebe Gemeinde, es gibt zwei unterschiedliche Möglichkeiten für uns als Christen, wie wir Probleme, Sorgen und Dinge betrachten. Einmal aus der Sichtwinkel des Naturalismus und zum anderen aus dem Sichtwinkel der Bibel. Naturalismus gegen Bibel. Dazwischen gibt es für uns Christen letztlich nichts. Die Sichtweise des Naturalismus, das ist diese Sichtweise, die ich Ihnen jetzt im ersten Punkt zeigen möchte, das ist der unerlöste Blick auf die Probleme, das ist unser Sorgen. Um das vielleicht nochmal deutlich zu machen, diese beiden Dinge, mit denen wir zu kämpfen haben, Naturalismus gegen biblische Sicht, nicht, das wird deutlich an der Geschichte in der Bibel halt nicht. Der Apostel Petrus, als er Matthäus 14 auf dem See geht, Solange er auf Jesus blickt, da ist ein Wunder möglich. Nicht, da kann er am See gehen, am Wasser. Nicht, da funktioniert's. Der hat ihn gerufen und da geht er, da lebt er ein Wunder. Er guckt auf Jesus, das Wunder passiert. Und in dem Moment, wo er nicht mehr auf Jesus blickt, wo er nicht mehr den biblischen Blick hat, den christozentrischen Blick, sondern den naturalistischen, heißt es, als er den Wind und die Wellen sah, da geht er unter. Da ist alles vorbei. Und dann schreit er, dann ist er in Sorgen und Angst, Herr, hilf mir, ich ersaufe hier. Naturalistischer Blick. Naturalismus, das ist eine Art Philosophie, eine Denkart, in der nur das gilt, was sich wissenschaftlich beweisen lässt. Nur die rein natürlichen Vorgänge erklären unser Dasein. Da gibt es im Naturalismus nichts Transzendentes, nichts Jenseitiges. Da gibt es keinen Gott, da gibt es keine höhere Moral, sondern da gibt es nur die vermeintlichen physikalischen Gesetzmäßigkeiten in dieser Welt und die biologischen Richtigkeiten, die mathematischen Gleichungen, die stimmen, und nach denen funktioniert das Leben. Nach diesem Denken gibt es auch kein Leben nach dem Tod. Nach diesem Denken gibt es auch keine absolute Wahrheit, sondern Wahrheit ist immer zeitbedingt, je nachdem, was der Erkenntnisstand letztlich der Menschen ist. Wahrheit ist da relativ. Der Naturalismus, ich sage das immer wieder, das ist die vorherrschende Religion heute. Von dem lassen sich die Leute bestimmen. Gilt nur, was ich anfassen kann. Nicht? Der Materialismus ist Teil des Naturalismus. Nicht? Ich bin das, was ich habe, halt, nicht meine Gesundheit, mein Geld, meine Familie. Halt, nicht? Das, was ich anfassen, mit nach Hause schleppen kann, das bin ich. Die Theologen dieser Ansicht, dieser Religion, von der unsere Gesellschaft komplett beherrscht wird, die wird nicht beherrscht vom Christentum. Wir leben hier in Mitteleuropa nicht im christlichen Abendland. Wir leben im naturalistischen Abendland. Nicht? Das ist die vorherrschende Meinung der Leute, die hier leben, halt, nicht? Die wirklich nur an das glauben, was da ist, nicht? Und nur das glauben für die paar Jährchen, die sie hier auf Erden haben, halt, nicht? Und die Theologen dieser Religion, das sind dann Leute wie Feuerbach, wie Nietzsche, wie David mit seiner Evolutionstheorie, da haben wir die Schöpfung erklärt, halt, nicht? Das ist Naturalismus, nicht? Aber wenn du in dieser Form lebst, ja, dann wirst du immer Angst haben, weil da gilt ja nur die paar Jährchen, die du hier hast, nicht? Nur die 80 Jahre, nicht? Nur das Leben, was du hier hast. Und wehe, du wirst dann krank. Oh, dann wird es aber ganz schwierig. Angst und Sorge. Was wird denn werden, wenn ich sterbe? Und wenn du 80 geworden bist, nicht? Kommt auch die ganz große Furcht, nicht? Jetzt habe ich ja 80 geschafft. Was kommt denn jetzt irgendwann? Und das ist die große Angst. Wenn ich mein Geld verliere, oh wei, wenn ich mein Geld verliere, wie soll ich denn mein Leben bestreiten ohne Geld? Geht das doch nicht. Ich kann doch nur das, was ich anfassen kann. Sonst ist doch nichts, was mir Leben gibt, halt, nicht? Das ist die vorherrschende Religion, die vorherrschende Theologie unserer Gesellschaft, der Naturalismus, der Materialismus, der gilt in unserem Vaterland eben auch. Und das Problem ist, dass die Christen sich diese Sicht immer wieder zu eigen machen. Dass die immer wieder durch diese Brille auch gucken, oh, nicht, damit beurteile ich mein Leben. Nur das, was ich anfassen, beweisen und was ich sehen kann, darauf vertraue ich. Und unter dieser Voraussetzung wird auch denn die Bibel gelesen, halt, nicht? Also da wird dann geguckt, halt, nicht? Also, ja, die Bibel ist schon wichtig, aber wirklich vollständig verbal inspiriertes Wort Gottes, was Jota für Jota richtig ist. Ja, das mag schon sein bei der Brotvermehrung mit diesem Jesus, halt, nicht? Dass da 5000 satt wurden, aber das war ja kein Wunder, nicht? Die hatten irgendwie so ein paar heimliche Verstecke und dann hatten ganz viele was unterm Rock gehabt, nicht? Und dann gab es noch ein paar Wirtshäuser, nicht? Und dann kann man das alles natürlich wissenschaftlich erklären. Auch die Geschichte mit dem Durchzug durchs Schilfmeer. Ja, klar, mag da irgendwas passiert sein. Da sind so ein paar Ägypter ertrunken, nicht? Und die Juden sind irgendwie wunderbar rausgekommen. Vielleicht gab es da mal eine Springflut, nicht? Aber dass Gott tatsächlich da das Wasser wie zwei Mauern hat stehen lassen, wie der Pirat, das ja nicht. Das ist ja so nur nachträglich, nur als Mythos da reingeflossen halt, nicht? Und die Jungfrauengeburt, du liebe Zeit, ja, also das ist ja auch nur eine Metapher halt, ne? Sprechen wir zwar im Glaubensbekenntnis halt, nicht? Aber das geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht, nicht? Der Vater von Jesus ist natürlich Josef gewesen, nicht Gott halt, nicht? So, und wenn das natürlich alles so ist, dann ist bei der Auferstehung auch nicht so, wie eben der Chor gesungen hat, nicht? Sondern dann ist das auch nur eine Metapher. Jesus ist ins Kerygma, so sagen die, ins Kerygma auferstanden halt, nicht? Nicht wahrhaftig, leibhaftig, der ist vergammelt, der Leib im Dings, aber so die Botschaft, die sie sich zugesprochen haben, die waren halt frustriert, die Jünger, als Jesus tot war. Und irgendwann hat irgendeiner gesagt, Jesus lebt ja weiter in der Idee, nicht? Und das hat ihnen so viel Kraft gegeben, das ist Auferstehungsbotschaft, nicht? Und das wird an den Unis verkündigt und gelehrt halt, nicht? So eine naturalistische Sicht auf die Bibel, nicht? Wir lassen nur das zu, was da drin steht. Ich karikiere das so. Jetzt frage ich euch mal. Wir fangen jetzt mal an, ersten beiden Kapitel, denn ich lebe das auch immer wieder in der Gemeinde, ne? Die Schöpfungsgeschichte. Da steht drin, und das hat Gott, glaubt es mir, nicht umsonst getan, dass die ersten beiden Kapitel der Bibel davon handeln, wie er die Welt gemacht hat, in 7 Tagen. Dass Gott gesprochen hat, bam, und dann war die Welt da. Ein Wort und mit einem Mal waren Milliarden von Galaxien da. Glaubst du das oder glaubst du das nicht? Oder musste da, wer weiß wie viel, Milliarden Sachen und irgendwie so ein Big Bang oder sonst irgendwas, Erklärungsmechanismen her? Wo stehst du da? Das ist Naturalismus. Und wenn du, und ich sage das ganz deutlich, das ist so das Schibulett für uns, wenn du da schon anfängst zu wanken, deshalb hat Gott das zu Anfang der Bibel geschrieben, wenn du da anfängst zu wanken, so nach dem Motto, ja, so ganz kann es nicht gewesen sein. Die Wissenschaft hat es ja auch widerlegt, nicht? Die Wissenschaft hat überhaupt nichts widerlegt, nicht? Die arbeiten mit Hypothesen. Und glaubt es mir, es ist so, wie es in der Bibel drin steht, nicht? Aber die Wissenschaft erzählt uns das und die Christen wollen das auch immer wieder dann so, dann nehmen das immer wieder an, so nach dem Motto halt, ja, dann ist es doch anders gewesen, als die Schrift sagt, nicht? Wisst ihr, wenn wir anfangen, bei der Schöpfungsgeschichte zu zweifeln und zu sagen, ja, die erklären wir aber mit den naturalistischen Erkenntnissen dieser Welt, wenn wir damit anfangen, dann brauchen wir uns in der Folge über nichts mehr zu wundern, wenn wir hinterher kein Glauben, kein Vertrauen zu Gott mehr haben. Und wir gebunden sind in der naturalistischen Sicht und wir durchdekliniert werden vom Teufel, der uns genau mit diesen Ängsten dann klein und fertig macht. Ja, wir sind dann trotzdem Christen, das will ich nicht abstreiten. Aber dann geht es uns so, mit dem Ballast, den wir dann mittragen, weil wir dem Wort Gottes nicht vertrauen, sondern dem Naturalismus, etwa so wie Sebastian Vettel, wenn der heute ist ja wieder Grand Prix, Formel 1, wenn der mit seinem Formel 1-Flitzer von Ferrari nicht mit den Spoilern und allem fahren würde, sondern wenn man hingehen würde und würde sagen, wir schrauben mal alle Spoiler ab und statt der Spoiler beladen wir 1 Tonne Blei in das Auto, in das Chassis rein. Und jetzt soll der mal mit dem Auto fahren. Ja, der könnte noch mit seinem Auto auch den Parcours fahren. Aber das wäre schwerfällig. Ein Sieg überhaupt gar nicht zu denken halt, nicht? Der käme irgendwie rum, aber 1/2 Stunde später, als dann die anderen Jungs dann im Ziel wären halt, nicht? Das wäre ein übles Gegurke halt, nicht? Weil er beladen wäre mit dieser schweren Last. Und genauso ist es mit uns Christen, nicht? Wir laden uns immer diesen naturalistischen Blick nicht hinein. Kümmer du dich um dein Leben. Kannst du nicht Gott alleine vertrauen? Nun seh mal nur zu halt, nicht? Du musst halt, nicht? Und wird es denn auch reichen mit dem, was du hast? Und dann kommt der Widersacher und sät die Zweifel, nicht? Der Teufel zwingt uns nicht, niemals. Der hat auch Adam und Eva nicht gezwungen. Sondern der lädt ein zum Zweifel und wir lassen uns darauf ein. Das ist die naturalistische Sicht halt, nicht? Nochmal, Ergebnis dieser naturalistischen Sicht ist immer Angst und Sorge. Wenn du so denkst, dann bleibt dir tatsächlich nur das bisschen Leben hier auf Erden. Nur das bisschen Erdenleben, was du hier hast. Die 80 oder 90 Jahre, wenn es hochkommt halt, nicht? Und da musst du alles reinpacken. Alle Freuden, allen Spaß, da soll auch noch das Leben gelingen halt, nicht beruflich, musst du auch noch erfüllen. Wahnsinn! Und dann bist du nur in der Angst drin halt, nicht? Das nächste Schaffen, das nächste Punkt, das ist wirklich Naturalismus, Materialismus. Die paar Jährchen dann zu füllen. Leben, liebe Gemeinde, wird dann zur letzten Gelegenheit. Die paar Jährchen hier auf Erden. Und das ist dann voll mit Sorgen und Angst. Nochmal, das ist leider das Problem, dass wir Christen uns das immer wieder vom Teufel einreden lassen. Wir haben eben in 1. Petrus das gehört, nicht? Passt auf, der schleicht rum wie ein Löwe. Nicht nur um die Gemeinde, auch um euer Leben, nicht? Und dann füttert er euch an, nicht? Mit all den, zieht euch so weg, nicht? Nicht auf die Bibel gucken, nicht auf die Bibel gucken. Hauptkampf des Teufels ist immer gegen das Wort Gottes. Immer gegen das Wort Gottes. Das will er immer wegnehmen. In der Autorität zerstören. Dass wir nicht auf Jesus gucken, sondern auf die Dinge, die vermeintliche Gesetzmäßigkeiten in dieser Welt sind. Der Fürst dieser Welt, so sagt die Bibel, ist der Teufel. Und wenn wir nach den Gesetzmäßigkeiten dieser Welt, die vermeintlichen Gesetzmäßigkeiten dieser Welt spielen, halt nicht, hast du was, bist du was, hast du nichts, bist du nichts, halt nicht, da werden wir ganz schnell merken, wie wir in Ängsten gebunden sind, halt nicht. Und das sieht Gott. Und es sieht Gott, dass wir in diesen Blick fallen. Und sagt uns das auch hier im Predigttext. Hey, was sorgt ihr euch denn um die Kleidung? Was sorgt euch um das, was ihr essen werdet? Was morgen ist? Hey, das machen die Heiden. Das macht die Welt, die naturalistisch aufgestellt ist. So denken die, aber nicht wir. Das ist der unerlöste Blick. Das ist der unerlöste Blick des Sorgens halt, nicht? Deshalb heißt hier, sorgt euch nicht. Das will Gott für unser Leben nicht. Diesen unerlösten Blick auf dein Leben, auf die ganze Welt und auf deine Probleme, den sollst du, den darfst du, den musst du sogar, wenn du Christo Jünger bist, verlassen. Den musst du aufgeben. Diesen Blick, der gehört der Welt, des Sorgen. Nochmal, nicht, dass ihr jetzt wieder das missversteht, dass Leute gleich kommen nachher und fragen, ja, muss ich denn jetzt nicht mehr, dass ich meine Kinder und sonst was kümmern? Kümmern ja, da spricht die Bibel auch von, dass wir uns kümmern um die Dinge. Aber nicht Sorgen. Sorgen ist dieses angstvolle Gucken in die Zukunft. Wird es denn auch reichen? Wird es denn auch gelingen? Kümmern heißt, ich mache alles das, was mir vor die Hände fällt, und dann ist es in Ordnung. Ich sage das immer wieder am Beispiel des Zähneputzens. Ich gehe morgens und abends hin, putze mir die Zähne, mache so ein bisschen Zahnseide, all das, was heute so dran ist, Mundhygiene, so, fertig, habe ich das getan, was zu machen war. Nicht? Und wenn ich dann irgendwann beim Zahnarzt bin, ist trotzdem ein Loch drin, bitte, da ist es okay. Aber ich laufe da nicht mehr rum und mache mir irgendeine Panik, dass ich jetzt ein Loch an den Zähnen habe. Meine Güte halt, nicht? Das wird schon gerichtet werden, dafür gibt es ja Zahnärzte. Tu das, was zu tun ist, was mir vor die Hände fällt, aber ich mache mir doch keine Sorgen mehr und lasse mir mein Leben dadurch verderben, dass ich vielleicht in 2 Jahren nochmal ein Loch in die Zähne kriege. Und genauso ist es mit Gott. Nicht? Der hält unsere Zukunft in Händen. Mach das, was dir vor die Hände fällt, aber mach dir nur keine Sorgen. Sorgen, das sollen die Leute machen, die Gott nicht haben. Wir haben ja, Gott sei Dank, unseren auferstandenen Herrn in Jesus Christus, den guten Hirten, der uns begleitet. Und der schenkt uns einen anderen Blick auf die Welt, auf das Leben und auf unsere Probleme. Und damit kommen wir zum zweiten, der erlöste Blick auf die Probleme des Glaubens. Wir dürfen den erlösten Blick haben. Das ist die Sichtweise der Bibel. Erste Sichtweise, das Unerlöste, ist der Naturalismus, der naturalistische Blickwinkel. Das zweite ist die biblische Sichtweise. Dazu muss man, was sage ich aber nochmal ganz deutlich, das anerkennen, dass das, was hier drin steht, vollständig das Wort Gottes ist. Vollständige göttliche Inspiration, absolute Irrtumslosigkeit und Unfehlbarkeit, auch wenn wir nicht alles verstehen. Und zwar der ganzen Heiligen Schrift. Und sie, die höchste Autorität für mein Leben, für alle Fragen ist, wenn ich das glaube, dann gehe ich anders durchs Leben. Das möchte ich euch deutlich machen, wenn das euer Fundament ist. Wenn du das wirklich wie so ein kleines Kind annehmen kannst, dann will ich euch sagen, dann ist euer Blick erlöst. Wenn du das nicht annehmen kannst, nochmal, dann bist du naturalistisch. Das muss ich in Frage stellen, da glaube ich es nicht, halt nicht. Dann hat der Teufel sofort Möglichkeit, dich durchzudeklinieren. Aber wenn du wie so ein kleines Kind hingehst, auch wenn du Theologie studiert hast und das wirklich glaubst, dann gehst du ganz erlöst durchs Leben. Dann ist es sorgenfrei. Ich mache jetzt mit euch einen Kurzdurchgang durch die Bibel. 10 kurze Punkte, wo ich euch sage, wo ich einfach Punkte mache, was ich glaube. Also erster Punkt, erste Kapitel der Bibel. Gott hat mit einem Wort alle Sterne, alle Galaxien geschaffen an einem Tag. Ein Wort, glaube ich. Das ist unglaublich tröstlich für mich, dass ich das glaube. Hey, wenn du so einen Gott zur Seite hast, der ein Wort spricht und Abermilliarden Galaxien mit all der Funktionalität entstehen. Wow, was der eine Power hat. Wenn ich das in Zweifel ziehe, da wissen wir, wo es steht, aber das glaube ich, das ist der erste Punkt. Das glaube ich ganz, ganz, ganz nüchtern, so ist es. Zweiter Punkt, ich glaube, das habe ich eben gesagt, dass es genauso war, als das Volk Israel durchs Schilfmeer ging, dass der Herr gesagt hat, so, das Wasser bleibt jetzt stehen, zur linken wie zur rechten, ihr geht trockenen Fußes, da war eine unsichtbare Mauer, die Juden sind durch, die Ägypter hinterher, und als sie mittendrin waren, watsch, ist das Meer zusammengekommen. Wow, das ist tröstlich, wenn du das weißt, dass dieser Gott so handelt an den Feinden seines Volkes. Da fühlst du dich aber richtig geborgen. Wenn du das irgendwie mit so Zufällen erklärst und sonst irgendwas, ja, dann kann dir das keinen Trost und keine Kraft geben. Dritter Punkt. Gibt es einen tollen Psalm, habe ich am Sonntag die Woche bei der Beerdigung drüber gepredigt. Psalm 23. Ob ich schon wandert im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Du bist bei mir, dein Stecken und Stab tröst mich. Zu wissen, das ist die Wahrheit. Er, der gute Hirte, ist der Thema heute Sonntages, nicht von der Perikopenordnung. Er ist bei mir. Und egal was passiert, in welches finstere Tal ich auch hinein muss, sein Stecken und Stab werden mir Trost geben. Verlasse ich mich hundertprozentig drauf. Das ist genauso, wie es da steht. Da kann ich in die Zukunft gehen, ob der Euro kollabiert, ob ich Krebs kriege, egal was passiert, ob mich irgendwann die Landeskirche rausschmeißt, da kann ich prima in die Zukunft gehen halt nicht. Wunderbar. Vierter Punkt. Das ist ein tolles Wort, Jesaja 66, da heißt es, Gott ist für uns wie eine tröstende Mutter. Ja, das nehme ich genauso an. Hey, Gott ist eine tröstende Mutter, so ist das da geschrieben. Der dich in die Arme nimmt. Ich hoffe, ihr habt alle gute Mütter gehabt. Nicht? Meine Mutter war und ist eine gute Mutter halt. Nicht? Und ich weiß, wie das früher war, nicht? Wenn man so beim Fußballspielen Knie aufgeschlagen heult, na, also, ah, alles furchtbar. Nicht? Und die Mama nimmt einen Arm. Wow. Das ist ein Gott. Glaube ich hundertprozentig dran, mache ich keinerlei Abstriche von. Oder, fünfte Station, nicht? Daniel in der Löwengrube halt, nicht? Oh, ob seines Glaubens hat er richtig Ärger mit der Politik gekriegt, nicht? Und dann schmeißen die ihn in die Löwengrube. Das ist keine besonders tolle Situation. Sorgenvoll, nicht? Und wenn du dann guckst auf das, was die Welt zu bieten hat, mit so hungrigen Löwen, die kommen, du bist allein, nicht mal eine Waffe dabei. Das ist schon schwierig, das ist ein echtes Problem, das sind Sorgen. Dann schickt Gott seine Engel, hält den Löwen das Maul zu. Halleluja, so einen Gott habe ich. Das ist stark, das ist wunderbar. Wenn ich dann davon lese, dass auch die Brüder, die jetzt nicht dadurch gesegnet waren, dass da die Engel gekommen sind, sondern zum Beispiel Stephanus, Apostelgeschichte 7, nächste Station, da läuft es auch richtig mies, der wird gesteinigt. Aber als er stirbt, den Blick in den Himmel hat, nicht, dass er so groß ist, dass er sagt, die Leute, die ihn gerade umbringen, Herr, rechne ihnen ihre Sünden nicht an. Dass die Gottesbindung stärker ist als die Aggression gegen die Feinde. So ein super Gott habe ich, super. So ein super Gott, der für mich Mensch wurde in Christus Jesus, die nächste Station, dass er seinen eingeborenen Sohn für mich gegeben hat, dass er sich selber am Kreuz hat hinmeucheln lassen für mich. Das ist mein Gott, das kann ich so glauben. Und das ist die nächste Station, der auferstanden ist, der stärker war in den Tod, der lebt, über den die Tod keine Macht hat, nicht? Und jetzt die nächste Station, der mir sagt, Philipperbrief, sterben ist dein Gewinn, Olli. Ne? Sterben ist dein Gewinn, wirst auch irgendwann sterben. Biologischen Tod wirst du machen vermutlich, wenn ich nicht vorher wiederkomme. Aber glaub mir, da hast du nichts zu verlieren, sondern alles zu gewinnen. Da geht es heim in die Herrlichkeit zu mir. Das ist ein Gott. Ja? Und der mir dann am Ende seiner Schrift sagt, in Offenbarung halt nicht, dass er sagt nicht, und wenn du dann bei mir sein wirst im himmlischen Jerusalem, da werde ich alle deine Tränen abwischen. Da ist nur noch Herrlichkeit für dich. Und alles, was dich hier gequält hat, egal was das ist und was noch kommen wird, spielt keine Rolle mehr. Die Tränen werden abgewischt, dann wird alles gut werden halt, nicht? So, das ist der Gott, der sich mir in der Bibel entgegentritt, nicht? Und wenn ich das lese und wenn das dann noch durch den Heiligen Geist in mir gestärkt wird, wisst ihr, dann gucke ich in diese Welt und weiß, ich habe kein Problem. Ich hatte keins, ich werde auch keins kriegen, Halleluja, ist alles gut. Er ist da. Das ist der Blick der Bibel. Und wenn ich weiß, dass dieser Gott solche Möglichkeiten hat, dass er die Sterne alle geschaffen hat, dass er mich so lieb hat, dass er sich in Christus Jesus selber hingegeben hat und dass er seinen Leuten immer geholfen hat, zuverlässig, und das auch an mir weitermachen wird, ja, da kann ich sorgenfrei in die Zukunft geben. Das ist Glauben. Leben aus dem Glauben. Das ist Halleluja, das ist wunderbar. Fröhlich und getrost in die Zukunft gehen, weil er, der lebendige Gott, da ist. Und ich glaube das ganz nackt, wie das hier drin steht, ganz nüchtern, ohne Abstriche halt, nicht? Weil das so herrlich und so wunderbar ist halt, nicht? Und weil ich das erfahren habe, dass das stimmt halt, nicht? Und weil ich mich nicht vom Teufel weglocken will von diesem Blick auf die Bibel und mich davon bestimmt sein lassen. Ja, dann kommen auch Schwierigkeiten so in meinem Leben. Klar werde ich irgendwann älter werden, klar gibt es gesundheitliche Schwierigkeiten, klar gibt es Dinge, die mir nicht gefallen. Da kann ich von den letzten Monaten berichten, angefangen von meinem Arm, Bizepssehnenabriss, Rippen gebrochen, allen Krempel, nicht? Weiter mit einem Arbeitgeber, der einem nicht besonders wohlgesonnen ist, die da Mobbing machen wie sonst irgendetwas. Könnte ich einiges erzählen, was nicht so ganz vergnügungssteuerpflichtig ist. Aber er ist da. Ich weiß, dass dieser Gott lebt halt und ich will mich nicht bestimmt sein lassen von dem Blick auf meine Gesundheit oder auf meinen Arbeitgeber. Ich will mich bestimmt sein lassen in allem, was bei mir ist halt nicht, von dem Blick auf den Gott der Bibel, der mich lieb hat. Halleluja. Und das ist ein großartiger, wunderbarer Gott, der mir sagt, Olli, für dich ist Sorgen verboten. Sorg dich bloß nicht drum. Die Heiden, die sollen sich sorgen. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Und wisst ihr, das gilt nicht nur exklusiv für mich, das gilt eben auch für euch. Ich darf euch das nur zusprechen. Ihr müsst nicht den unerlösten Blick haben, den unerlösten Blick des Naturalismus halt, der nicht weiß, wie es weitergeht. Ihr müsst nicht sorgenvoll leben. Ihr dürft euch auf Christus blicken und ihr dürft glauben und ohne Sorgen leben. Wie kommt man denn jetzt dahin? Von diesem einen Blick zum anderen. Denn dieses Naturalistische, dieses Sorgenvolle nimmt uns ja immer wieder in Gefangenschaft. Nicht? Der Teufel ist immer wieder da, der zieht uns ja immer wieder runter und will das Sorgenvolle, Ängstliche für unser Leben. Gott will immer das Angstfreie, das Sorgenfreie für unser Leben. Wie kommen wir jetzt dahin? Da kommen wir hin durch ein verändertes Denken. Damit sind wir beim dritten Punkt. Das veränderte Denken vom Sorgen zum Glauben. Da gibt Jesus hier ganz konkrete Anweisungen in dem Predigtext. Also er sagt, es gibt diese beiden Blickwinkel, die für die Gläubigen, die für die Heiden. Das eine ist sorgenvoll, das andere ist sorgenfrei. Und er sagt auch, wie wir es machen müssen. Es gibt drei ganz konkrete Tipps, die gebe ich einfach so weiter, wie der Heiland das hier gesagt hat. Wie kommen wir jetzt dazu? Er sagt erstens, nach dem Reich Gottes trachten. Zweitens, die Lilien anschauen. Drittens, den Sorgenzutritt zu unserem Denken verweigern. Das sind die drei Tipps, die Jesus gibt. Der erste Tipp, nach dem Reich Gottes trachten. Da denken viele Leute bei diesem Satz, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, alles andere wird euch zufallen. Wenn ich nur der Gemeinde, der Kirche, dem Pastor alles tue, was die wollen, dann wird mich Gott irgendwann auch segnen. Das ist ein komplett falsches Verständnis dieses Satzes. Sondern das, was hier gemeint ist, heißt, Geh immer mit dem Blickwinkel auf das Reich Gottes, auf das Evangelium hin durchs Leben, dass du einen Gott hast, der mit einem Wort Himmel und Erde geschaffen hat, der dich lieb hat, dass er sich in Christus für dich hingegeben hat. Hab immer das als erstes. Trachten, dieses Wort, was hier heißt, kommt vom lateinischen Traktare. Traktare, das kennen Sie vom Traktor, der was schleppt, nicht? Oder auch vom Traktat, nicht? Mit dem man traktiert wird, nicht? Sondern das geht immer auf einen drauf. Und damit sollen wir uns traktieren mit dem Reich Gottes, nicht? Das sollen wir mit uns rumschleppen halt, nicht? Das Evangelium, dass wir so einen großartigen Gott haben. Schlepp das mit dir rum. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das immer als erstes. Wie bei der mathematischen Gleichung, das musst du immer vor der Klammer haben. Das wissen Sie nicht. Egal, was in der Klammer passiert, tück, 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 das Vorzeichen, was davor steht, das gilt dann. Plus, nicht? Wenn da steht das Plus. Und so ist das mit dem Vorzeichen bei uns halt, nicht? Das hab immer zuerst am Programm. Das nimm mit dir mit. Wir sind als Christen in dieser Welt, wenn wir angefochten werden für den Teufel, wie so Asthmakranke. Wissen Sie, so Asthmakranke, wenn die so einen Anfall kriegen, halt, da müssen die schnell so einen Inhalator haben, damit sie wieder atmen können. Und im Prinzip sollen wir nichts anderes machen, als die biblische Botschaft des Reich Gottes, das Evangelium, inhalieren. Ja, immer wieder zuerst, immer wieder, hab ja immer wieder dein Inhalator, dein Wort bei dir halt, dass du es immer wieder reinziehen kannst. Wenn der Widersacher kommt mit seinen Glaubensasthma-Anfällen, nicht, wo er dir Sorgen machen will halt, nicht, zieh dir das Wort Gottes als erstes rein, nicht, hab immer im Blick, dass da der lebendige Gott in Jesus Christus ist, dann ist allem anderen kein Problem, nicht. Wenn ich weiß, dass der Heiland da ist, egal was kommt, kein Problem, das ist wirklich so. Das ist das, was Jesus hier sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Ich habe euch ja wieder Hausaufgaben aufgeschrieben unter dem Predigtzettel halt, nicht? Da ist zum Beispiel der Psalm 46. Inhalier diesen Psalm und geh mal mit diesem Psalm in die Woche, nicht? Der Gott Jakobs, der Herr Zebaoth ist unser Schutz halt, nicht? Uns kann nichts passieren, nicht? Eine Zuflucht, nicht? Wenn du den dir richtig reinziehst, da kann dir nichts passieren halt, nicht? Da kannst du dich allen Dingen stellen. Das ist wunderbar halt, nicht? Sagt auch die Bibel, nicht? Das ist ja so ein Motto von Paulus, nicht? Mit dem Schwert des Geistes, mit der geistlichen Waffenrüstung kämpfen, nicht? Wir können gegen den Teufel mit all seinen Ängsten, mit all seinen Sorgen, mit all seinen Anfeindungen nicht bestehen. Das kann nur das Wort Gottes, aber das sollen und dürfen wir tun, nicht? Und das tun wir, wenn wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Das heißt nicht, wie gesagt, für die Gemeinde arbeiten wie ein Blöder und dann fast umfallen und dann kriegt man irgendwas, sondern zu sagen, das immer wieder als erstes mit sich rumschleppen, das behandeln, das schauen. Jesus, der gute Gott, ist mir als guter Hirte nahe halt, nicht? Der hat mich erlöst und er ist so mächtig und kann so vieles. Wenn ich das präsent habe, dann kann ich mit den Dingen dieser Welt ganz locker umgehen, ohne dass ich mir Sorgen machen muss. Das ist das Erste, wir sollen nach dem Reich Gottes trachten, sagt der Heiland. Das Zweite, ganz praktisches Beispiel, wir sollen die Lilien anschauen. So, jetzt werden Sie sich vielleicht schon gewundert haben, warum hat er denn das Grünzeug hier bei sich auf der Kanzel stehen? Also für die, die uns jetzt über Internet zugeschaltet sind, ich habe gerade hier so zwei Lilien stehen, die sind leider noch nicht aufgeblüht, aber die Fantasie wird reichen. In 3-4 Tagen gehen diese Knospen auf. Da kommen wunderschöne weiße Blüten raus. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie Lilien zu Hause haben, aber eins weiß ich, wir sind ja momentan im Frühling und momentan sprüht und blüht es überall, nicht? Und Jesus sagt, schaut euch diese Pflanzen an. Und das möchte ich euch so mitgeben, wie der Heiland das sagt. Schaut es euch an. Wenn ihr so einen wunderschönen Baum, einen Kirschbaum bei euch im Garten stehen habt, guckt euch den an. Und dann guckt euch an, wie wunderschön das ist. Man wird hier richtig angesprochen. Die Schönheit, die ist so fantastisch und so perfekt, nicht? Viel mehr sagt Jesus als Salomo in all seiner Herrlichkeit. Und dann sagt der Heiland, wenn ich das für die Bäume tue, wenn ich das für die Lilien auf dem Felde tue, die gar nichts machen, die säen nicht, wie viel mehr kümmere ich mich um dich? Angucken, wirklich da mal reingehen. Und das durchdenken, wenn der Heiland das sagt, ja, so schön wie diese Blume ist, auch die ist schon jetzt, obwohl sie gar nicht blüht, schön halt, nicht, aber wenn die erst blüht, wie wunderbar halt, nicht. Und um diese Blume kümmert sich Gott, um dieses Gewächs hat sich Gott gekümmert, hat er alles für getan. Und noch viel mehr kümmert er sich um mich. Ganz im Gegenteil, hier in der Bergpredigt an dieser Stelle, einige Verse zuvor, sagt er noch, du kannst ja eh nichts für dein Leben tun. Ne? Du kannst durch all deine Sorgen, deine Lebenslänge nicht eine Spanne zuführen, bringt gar nichts. Er hält eh dein Leben in Händen. Von da darfst du dich richtig zurückfallen lassen. Der macht alles. Der kümmert sich um alles. Mach dir bloß keine Sorgen. Kümmer dich um das, was dran liegt. Aber mach dir bloß keine Sorgen. Und wenn du es nicht los willst, guck dir bitte die blühenden Blumen an, die blühenden Bäume und Sträucher an. Sieh, der Herr kleidet sie so wunderbar. Der kümmert sich um die Sträucher. Und dich hat er viel, viel lieber als irgendwie so ein Gesträuch oder sonst was. Und noch viel mehr wird er sich um dich kümmern halt, nicht? Das darfst du wissen einfach, wenn du die Blumen, wenn du die blühenden Sträucher siehst halt nicht, viel mehr kümmert sich Gott um dich. Und wenn man das wirklich dann sacken lässt und der Heilige Geist einem das dann offenbart, hallo, da braucht man sich keine Sorgen mehr zu machen, dass er, der Heiland, da ist. Und ein drittes sagt Jesus ganz deutlich als Tipp, den Sorgen Zutritt zu unserem Denken verwehren. Sorgt euch nicht. Wir haben es eben auch in der Evangeliumslesung verboten. Sorgen ist verboten, ist für einen Christen verboten. Wenn wir die erst reinbitten in unser Leben, dann nehmen die ganz schnell Platz ein und dann besetzen die Dinge. Luther hat mal gesagt, von den Versuchungen halt nicht, und die Sorgen sind Versuchungen halt, wir können nichts dazu, dass die Sorgen, dass die Versuchungen wie Vögel um unser Haupt kreisen. Das passiert. Die sind in dieser Welt nicht. Die Versuchungen und die Probleme sind ja da. Aber was wir machen können, ist, wir können verhindern, dass sie auf unseren Köpfen und in unseren Köpfen Nestern bauen. Und das müssen wir machen. Wir müssen den Sorgen Zutritt verweigern. Du hast hier nichts zu suchen. Als ich damals nach Bremen gekommen bin, da ging es Bremen, Werder Bremen noch so fußballtechnisch ein bisschen besser, da spielten die noch in der Champions League und da weiß ich, irgendwann waren die Glasgow Rangers hier. Und da waren so eben auch die Fans und die Glasgow Ranger Hooligans, das sind somit die gefürchtetsten Fans, die es gibt. Und da habe ich mich mit dem Wirt von hier von der Schlacht unterhalten und hat gesagt, da mache ich heute Abend zu, die lasse ich nicht rein bei mir. Wenn ich die erstmal bei mir drin habe, so ein Trupp Hooligans von 60, 70 Leuten, das kann nur schief gehen. Da verweigere ich komplett den Eintritt. Und so müssen wir es auch machen. Eintritt verweigert. Also du bist hier so, du darfst in meine Kneipe nicht rein, halt nicht? So, und genauso dürfen wir das machen mit den Sorgen. Du darfst hier nicht reinkommen. Sorgen verboten. Erst gar nicht mit beschäftigen. Ich beschäftige mich mit dem lebendigen Gott in Jesus Christus. Beschäftige ich mich mit den Geldanlagen, die mir meine Rente und sonst was beschäftigen. Oh, da hat der Teufel so viele Möglichkeiten, halt nicht? Da kann der mich durchdeklinieren, was ja alles passieren kann, halt nicht? Wenn der Euro kollabiert, all diese Dinge, gar keine Frage. Wenn ich mich mit meiner Gesundheit beschäftige, nicht, was ich alles für Krankheiten kriegen kann, dann müsst ihr mal anfangen, im Internet zu lesen, was es alles gibt an Krankheiten. Ne? Also da gibt es so viele Dinge, die kennt ihr gar nicht, halt nicht? Aber da kriegst du Angst und Bange und der Widersacher dekliniert dich durch. Und wenn du anfängst, über das Leben deiner Kinder oder bei deiner Ehe nachzudenken, was alles passieren kann, ob beim Autofahren, mit einem schlechten Ehe, alles möglich, du Wahnsinn. Und das dürfen wir alles rauslassen. Hey, Sorgen verboten. Ich weiß, da ist ein Gott, der kümmert sich um mich. Der führt mich durch, selbst wenn es gesundheitlich schwierig wird. Der trägt mich, auch wenn ich keine Kohle habe und gibt mir was zu essen. Und selbst wenn es ganz schlimm wird, das Maximale, was ja passieren kann, ich kann sterben, ja und? Sterben ist mein Gewinn, dann wird es erst richtig gut, halt nicht? Dann kümmert er sich absolut, da holt er sich früher zu mir, halt. Da muss ich nicht mehr in dieser buckligen Welt bleiben, halt nicht? Ist alles getragen, Sorgen verboten. Sorgen, liebe Brüder und Schwestern, sind Kennzeichen des Unglaubens. Sorgen sagt, ich traue dem Gott nichts zu. Sorgen, das ist Naturalismus. Gott hat es nicht drauf. Der ist zu schwach, der ist zu klein. Oder der kümmert sich nicht um mich. Christliche Existenz, biblische Existenz heißt, für meinen Gott ein Klacks, das ist ein herrlicher und großer Gott. Und weil der da ist, führt er mir durch. Kann sein, dass ich durch ein paar schwierige Wege strecken muss, aber auch in den finsteren Tälern ist er ja da. Ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Und das ist ein tolles Leben. Ich kann mir nicht vorstellen, anders zu leben. Ich bin so froh, dass es diesen Jesus Christus gibt, dass ich an ihn glauben darf, dass ich ihm nachfolgen kann und dass ich weiß, dass ich mir keine Sorgen zu machen brauche. Ich kümmere mich um alles, was da ist, aber Sorgen nicht mehr. Und da will ich mich immer wieder von Gott zu verändern lassen. Ich will immer wieder ihn bitten, richte mich bloß aus mit einem Blick auf dich hin. So wie zu Anfang bei dem Petrus, immer nur auf den Heiland gucken, immer nur in die Bibel reingucken halt. Nicht auf das, was in dieser Welt ist halt, nicht? Danach kriege ich meine Sorgen. Ich will immer mit dem Heiland leben, an ihn denken, mich von ihm bestimmt sein lassen. Denn dann spielen die Sorgen keine Rollen. Meine Sorgen darf ich alle auf ihn schmeißen. Er sorgt sich um mich, so hat es ja eben auch geheißen. All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt sich um euch. Das möchte ich dir auch nochmal sagen für deine Sorgen. Er ist da, Jesus Christus, und er kümmert sich um deine Probleme. Das sind die drei Tipps, die Jesus hier in diesem Predigtext gegeben hat, wie man sein Denken verändert, weg von diesem naturalistischen Blick auf das, was einem so Sorgen macht, hin zu dieser biblischen Sichtweise, die fröhlich und wunderbar ist, dass man sagt, erstens nach dem Reich Gottes trachten, zweitens die Lilien anschauen und drittens den Sorgen Zutritt zu unserem Denken verweigern. Vom Sorgen machen zum Sorgen loswerden. Ich lese noch einmal unseren Predigtext. Warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Felde an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, soll der das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem alle trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Amen. Alle Ehre, allen Lob und Preis diesem wunderbaren Gott, der uns von unseren Sorgen befreit und der sich um unser Leben kümmert. Amen.